Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wenn ihr Johannes und Shauna kennenlernen wollt, könnt ihr sie nachher sicher im Foyer irgendwo sehen. Johannes ist einfach die meiste Zeit nicht hier. Deswegen, wenn, dann müsst ihr die Chance jetzt nutzen. Und weil er gerade mal da ist und Anfang Dezember wieder weg ist, und das kann wieder sich um Jahre handeln, ich weiß es nicht, haben wir gedacht, komm, wir wollen ein bisschen was vorstellen und wir nutzen die Zeit auch, um ihm ein bisschen Geld mit auf den Weg zu geben. Also nicht ihm persönlich, sondern diesem Projekt, das auch noch auf längerfristig angelegt ist, mit diesem Schiff immer wieder dahin zu fahren. Vielleicht kommt noch ein Schiff dazu. Ja, danke für das, was ihr gegeben habt. So, neuntes und letztes Lebensmuster. Das ist ein Anlass, um ganz kurz zurückzuschauen, welche Lebensmuster es waren, um die euch nochmal in Erinnerung zu rufen. Es sind 9 Bilder, 9 Muster, die du in dein Leben integrieren kannst und von denen wir glauben, wenn du es tust, wirst du in deiner Persönlichkeit reifen, in deinem Glauben wachsen. Also, ich gehe nochmal schnell da durch. Da war ganz am Anfang dieses Jahres, die Triangel. Und ihre dreieckige Form soll daran erinnern, dass wir unsere Beziehungen in Balance halten sollten in unserem Leben. Die Beziehung nach oben zu Gott, die Beziehung nach innen zu der Gemeinschaft von Menschen, zu der wir uns zählen, und die Beziehung nach außen zu Menschen in unserem Umfeld. Dann das zweite war der Weg. Er hilft uns, von unserem Leben zu lernen, unsere Erfahrungen zu reflektieren und an ihnen zu reifen. Das dritte war die Schaukel. Sie erzählt von der Bedeutung der Ruhe und wie wichtig es ist, einen Rhythmus zwischen Aktivität und Ruhe in unser Leben zu integrieren. Dann kam das Brot, das Lebensmittel. Es geht darum zu lernen, sich geistlich zu ernähren, und zwar durch die Bibel. Nicht nur Vorgekautes zu essen, wie ihr das jetzt gerade tut, sondern selber zu lesen und zu wachsen. Das fünfte, die Telefonzelle, die Bedeutung von Gebet, Kontakt zu Gott. Und als Muster haben wir das Vaterunser genommen, um daran zu lernen. Das sechste, der Staffelstab, das Prinzip des Weitergebens. Von wem lernst du und wer lernt von dir? Der Staffelstab redet von Leiterschaft, von Mentoring und vom Investment in die nächste Generation. Dann das Mosaik, das siebte. Hier geht es um deinen Platz im großen Bild. Warum bin ich hier? Was ist meine Bestimmung? Was kann ich? Was habe ich zu geben? Das achte, die Tür, das war letzten Sonntag. Es gehört zur DNA des christlichen Glaubens, dass er sich multipliziert, dass er weitergegeben sein will. Wie kommt durch mich etwas von der Liebe Gottes zu anderen? Indem ich durch Türen gehe, zu Menschen gehe. Okay, und jetzt neuntens der Organismus. Und was das ist, erzähle ich euch gleich. So, wenn man die Lebensmuster aufmerksam verfolgt, dann merkt man, dass sie unterschiedlich scharf voneinander abgegrenzt sind. Also zum Beispiel die Triangel da ganz am Anfang. Im Grunde könnte man, wenn man sich das Dreieck so vorstellt, könnte man diesen drei Beziehungsebenen andere Lebensmuster zuordnen. Man könnte sagen, die Beziehung nach oben zu Gott, naja, die fülle ich dadurch, dass ich durch die Schaukel einen Lebensrhythmus in mein Leben einbaue, wo Stille einen Platz hat. Die fülle ich dadurch, dass mir das Brot wichtig wird und ich lerne durch die Bibel und habe Kontakt zu Gott, oder die Telefonzelle. Also, das könnte man jetzt bei der Triangel noch so weitermachen. Man könnte sagen, ein paar Lebensmuster kommen in diesem ersten Lebensmuster vor. Die ist wirklich so ein bisschen übergeordnet. Vielleicht deshalb, weil es im Glauben eigentlich grundsätzlich um Beziehung geht. Oder mancher sagt vielleicht, naja, Schaukel und Telefonzelle, ja, also Ruhe suchen und Gebet. Das ist bei mir im tatsächlichen Alltag eigentlich fast so ein und dasselbe. Oder der Staffelstab und das Mosaik. Viele sagen, ich habe eigentlich so meinen Platz gefunden in diesem großen Bild, weil da jemand war, der mich gefördert hat. der mir einen Staffelstab in die Hand gedrückt hat. So, also, die sind unterschiedlich scharf voneinander abgegrenzt. Und das letzte Lebensmuster ist eigentlich eines, was überhaupt nichts Neues mehr bringt. Nichts anderes mehr sagt, als das, was schon gesagt ist. Im Grunde geht es beim letzten darum, dass es dir hilft, zu überlegen, wo stehe ich gerade in meinem Leben und welches dieser Lebensmuster ist das, was im Moment für mich das Relevanteste ist. So, ein Schnipselfilm, wie schon angekündigt, bringt euch diesen Organismus jetzt ein bisschen näher. Okay, die Lebensmuster, diese neuen, sind ja letztlich ein System. Wir haben praktisch ja 9 Schubladen geschaffen und ordnen da irgendwie so Schablonen ein, die uns auf unser Leben angewandt irgendwie helfen sollen. Und das heißt, wenn man das Leben oder jetzt das geistliche Leben, die Beziehung zu Gott, mit einem System beschreibt, dann ist das eine Vereinfachung. Und Vereinfachungen sind gut, weil sie es uns einfach machen. Aber der Organismus erinnert uns ein Stückchen daran, hey, das Leben ist aber nicht nur ein Computerprogramm, wo du auf 9 Knöpfe drückst und dann entstehen gewisse Prozesse ganz automatisch. Der Mensch ist keine Maschine. Ein System beschreibt noch nicht alles. Sondern das Leben ist das Leben. Und wenn ein Mensch lebendig ist, dann hat das mit der Lebenskraft zu tun, die durch ihn wirkt oder die in ihm ist. So wie Sauerstoff durch unsere Adern fließt, und diese Lebenskraft, die nennt die Bibel den Gottesgeist oder den Geist Gottes oder den Heiligen Geist. Er ist das eigentlich letztlich, der dich lebendig macht, nicht irgendwelche Lebensmuster. Ja, er ist es zum Beispiel, der dich in der Triangel beziehungsfähig macht, zu anderen, zu Gott. Er ist es, der dich nach oben connectet. Oder der Geist Gottes ist es, der dich auf dem Weg leitet. Oder ihm begegnest du, wenn es still wird und du zur Ruhe findest. Oder er spricht zu dir durch dieses Buch, das bei dem Lebensmuster Brot. Oder er ist der Grund, warum Gebet, dass wir sprechen, wirklich nicht nur irgendwie an der Decke hängen bleibt, sondern in den Himmel dringt. Er lässt das in dir wachsen, was du anderen weitergeben kannst. Er ist es, der dich begabt, sodass du einen Platz findest in diesem großen Bild. Er setzt dich in Bewegung, zu anderen Menschen zu kommen und so weiter. Nee, nicht und so weiter, das waren sie alle, ne? Ja. Also, was ich sagen will, die Lebensmuster sind eigentlich nur das Hilfsmittel, damit sich das Eigentliche, die Lebenskraft in uns entfalten kann, ja? Damit du lebendiger und lebendiger wirst. Die Lebensmuster sind nicht das Eigentliche, aber wir brauchen sie, um das Eigentliche, damit sich das Eigentliche entfalten kann. Okay. So, heute ist mein Ziel ganz schlicht, dass du mit einer einzigen Information nach Hause gehst, und nämlich dieser Information, wo ist mein Schwachpunkt? Wo ist die Blockade in meinem Leben im Moment, die diese Lebenskraft aufhält? Der Organismus, dieses letzte Lebensmuster, hilft dir sozusagen beim Reflektieren. Es erzählt dir nicht mehr viel Neues, es hilft dir beim Reflektieren. Wo muss ich eigentlich ansetzen, um weiterzukommen? Und jetzt beleuchte ich diese 7 nochmal kurz. Diese 7 Merkmale eines gesunden Organismus. Und das wollen wir ja sein. Gesunde Organismen. Nicht nur im Natürlichen, sondern auch in unserer Beziehung zu Gott. Und deine Aufgabe ist praktisch, während du zuhörst, jedes Mal zu entscheiden, okay, ist das der Punkt, der bei mir im Moment unterbelichtet ist? Und jedes Mal schlage ich dir dann vor, wenn das so ist, dann kümmere dich doch mal, also wenn du dich um diesen einen Punkt kümmern willst, dann nimm doch dazu mal dieses oder jenes Lebensmuster wieder hervor. So, also das ist so wenig wie eine Diagnose heute Morgen, ja? Ich gehe die 7 Prozesse in einer anderen Reihenfolge durch, übrigens, als im Clip. Einer, die ein bisschen sinnvoller ist, wie ich finde. Okay, also, ich fange an mit der Bewegung. Das war im Clip, glaube ich, das Letzte. Die Bewegung. So, ein von Gottes Lebenskraft durchdrungener Mensch bewegt sich. Ich muss an Johannes denken, allerdings nicht den Johannes von Australien, sondern einer, der im Moment irgendwo in Spanien ist, Er ist gerade auf dem Jakobsweg. Vorgestern blockt er. Nur noch 300 Kilometer, ein Klacks. Im August ist er von hier gestartet. Also er ist einer von denen, die so richtig weit Anlauf nehmen. Der Mann ist in Bewegung. Und ist euch mal aufgefallen, dass in den Berichten der Bibel, wo Menschen Gott begegnen, diese Begegnung mit Gott, sie, ich würde fast sagen, eigentlich immer auf eine Reise schicken. Sehr, sehr oft tatsächlich auf eine geografische, immer auf eine innere Reise. Also Menschen kommen in Begegnung mit Gott und sie kommen in Bewegung. Das fängt mit Abraham an, er soll tatsächlich, Glauben bedeutet für ihn tatsächlich aufbrechen und in ein neues Land gehen. Oder Mose, führ dieses Volk hier raus aus Ägypten, mein Freund. Oder Jesus fordert die Leute auf, ihm nachzufolgen. Lass das mal liegen, komm mit. Paulus ist auf Missionsreise. Die ersten Christen nannte man Leute des Weges. Ich kann das irgendwie schlecht in Deutsch so richtig sagen. Leute des Weges, Leute, die auf dem Weg sind. Glauben ist also eigentlich Bewegung in sich. Gott will etwas bewegen. Und darum ist sein Geist, seine Lebenskraft eine, die uns in Bewegung bringt, wenn sie bei uns ist. Ein Organismus, der sich nicht mehr bewegt, ist tot. So, also die Frage wäre jetzt, bist du in Bewegung? Oder steckt dein Leben so gefühlt? Ja, steht das irgendwie still? Entwickelst du dich? Weitet sich dein Horizont? Vergrößert sich deine Liebe zu Menschen? Gehst du Schritte, die mutig sind? Handelst du? Bist du in Bewegung? Frag dich das mal. Ein guter Indikator übrigens dafür, dass man in Bewegung ist, wäre, habe ich ein Ziel vor Augen? So, oder leidest du unter Stillstand? Wie ist es für dich gerade? Wenn das der Fall ist, dass du das Gefühl hast, ja, das ist für mich etwas, woran ich leide, unter dem Stillstand und ich müsste wieder in Bewegung kommen, dann schlage ich vor, beschäftige dich mal mit dem Lebensmuster, mit dem Weg. So, schau zurück auf den Weg, den du gegangen bist bisher, was in deinem Leben gewesen ist, wo du jetzt stehst und triff Entscheidungen, wie will ich weitergehen? Wohin will Gott mich führen? Also, du könntest dir nächste Woche einfach mal die Predigt dazu anhören, zu dem Weg oder diesen Schnipselfilm nochmal anschauen und dann aber an der Sache dranbleiben. Ja, das könnte, das nochmal zu hervorzuholen, ist nur so ein Anfang wieder. Okay, das wäre die Bewegung. Ist das dein Ding? Jetzt kommt die Atmung. Zweitens, Atmung. Wenn du dich bewegst, brauchst du Energie. Ist irgendwie logisch. Über die Atmung führt ein Läufer seinem Körper den nötigen Sauerstoff zu. Je schneller er läuft, desto tiefer atmet er ein oder desto schneller atmet er ein, desto höher geht der Puls. So. Aber das Geheimnis eines Langstreckenläufers ist, dass er durch sein Training seine Atmung runterfährt. Also eigentlich ruhiger atmet. Man nennt das irgendwie den Ruhepuls, wenn ein Mensch oder wenn ein Körper so trainiert ist, dass er effektiver den Sauerstoff, der eingeatmet wird, umsetzen kann, sage ich mal so laienhaft, ja? Also so, was ist die Atmung jetzt in einem Leben mit Gott? Was ist die Atmung für einen Christen? Man könnte sagen, diese Lebenskraft, der Geist Gottes, der wird in der Bibel im Alten Testament mit einem Wort beschrieben, das heißt Ruach, und im Neuen mit dem Wort Pneuma. Pneuma kennen wir. In beidem klingt sozusagen der Atem Gottes an. Man könnte sagen, der Geist Gottes ist der Atem Gottes. So. In der Schöpfungsgeschichte pustet Gott den ersten Menschen an, damit er lebendig wird. So. Jetzt, wie atmen wir Gottes Geist ein? Ich habe gedacht, es müsste eigentlich etwas Regelmäßiges sein. Eigentlich auch etwas Unspektakuläres. Wenn wir atmen wollen, dann ist das für uns kein großes Event, dass wir uns irgendwie das Luftholen vornehmen und das einmal in der Woche tun oder so. Sondern es ist etwas, was bei uns automatisiert ist. Und ich glaube, das gilt für die geistliche Atmung auch. Was ist die geistliche Atmung? Ich verbinde sie am stärksten mit dem Gebet. So. In allen seinen Formen. Still oder laut oder gesungen oder gedacht oder geschrieben oder manche beten liturgisch, manche frei. Vielleicht merkst du, hier ist mein Manko. Also ich fühle mich kraftlos immer wieder. So, ich habe keine Energie für Bewegung. Ich komme mir vor, wie wenn ich geistlich gesehen zu wenig Luft zum Atmen habe irgendwie. Ich laufe langsam leer. Ich merke, das geht nur noch aus meiner eigenen Power irgendwie so. Dann könnte es sein, dass du dich auf, ich nenne dir zwei Lebensmuster, auf die du dich konzentrieren solltest. Da ist das die Telefonzelle, die ich gerade genannt habe, das Gebet, ne? Oder wieder die Schaukel. Nee, nicht wieder, habe ich noch gar nicht genannt. Die Schaukel, ja. Also, dieses, wo ist Ruhe in deinem Leben? Wo ist Stille? Kommt das vor oder kommt das nur alle? Schalt ja mal vor. Also such vor allen Dingen nach Regelmäßigkeit und nach einer unspektakulären Regelmäßigkeit. Manche meinen, oder anders gesagt, manchmal meinen wir brauchen so Mega-Events irgendwie, um aufzutanken. Wir brauchen die ganz großartigen Redner irgendwie, um Energie zu tanken. Und klar tanken wir da Energie, wenn wir irgendwie das Buch lesen oder was auch immer. Aber letztlich ist das so ein bisschen wie Hyperventilieren, ne? Und danach die Luft anhalten und hoffen, dass es uns wieder über eine gewisse Strecke bringt. Es macht uns nicht so richtig dauerhaft stark. Es erhöht unseren Puls für die nächsten paar Tage, aber es führt nicht zu einem niedrigeren Ruhepuls. Also such nach einem regelmäßigen Rhythmus des Atemholens. Die Telefonzelle hilft dir, Gebet zu lernen. Die Schaukel hilft dir, so einen Rhythmus zu finden. Vielleicht ist das dein Punkt. Jetzt musst du dich entscheiden, du musst dich in dieser Predigt 7-mal entscheiden. Ist es die Bewegung von vorhin oder ist es die Atmung bei mir? Und ich empfehle dir dringend, halte nur eine Sache fest. Ja, also geh nicht nachher nach Hause und denk, ja, alles 7 ist ja irgendwie wichtig. Sondern widersteh diesem Gedanken, sondern halte eins fest. Und jedes Mal, wenn ich ein neues vorstelle, verwirf die anderen oder verwirf das, was ich gerade gesagt habe. Also ist es die Bewegung, wo dein Problem ist? Oder ist es die Atmung, wo du investieren musst? Drittens, Wahrnehmung. Man könnte auch sagen, Sensibilität. Also, ein gesunder Organismus reagiert auf die Umwelt. So, da oben habe ich irgendwie das Wetter und Temperatur und so. Aber nehmen wir ein Tier, ein Hund hört, wenn man ihn ruft. Unser Kater hört auch, wenn man ihn ruft, kommt aber nicht immer. Unser Pferd hört, wenn man ihn ruft, wenn ich es nicht bin, der es ruft. Also ein Organismus hört in der Regel und hat noch andere Sinne. Es geht um unsere Sinne, das Sehen, das Riechen, Tastsinn und so weiter. Also Kennzeichen eines gesunden Organismus und jetzt übertragen eines gesunden geistlichen Lebens ist, dass unsere Sinne intakt sind. So, bist du sensibel für das, was um dich herum geschieht? Zum Beispiel Nöte anderer Menschen? Oder drehst du dich im Moment sehr stark um dich selbst? Ist vielleicht schwierig, das für sich selbst zu entdecken, ob das gerade so ist, ne? Was mir noch wichtiger ist, bist du sensibel für Gott, der zu dir redet? Oder hat Gott eigentlich, wenn du ehrlich bist, ziemlich wenig Chance, irgendwie zu dir durchzudringen? Du machst so dein Ding irgendwie. So, es könnte sein, wenn es einen lebendigen Gott gibt, der uns mit seiner Lebenskraft bewegen will, dann könnte es sein, dass er uns auch in eine bestimmte Richtung bewegen will. Vielleicht nicht alle in die gleiche. Es könnte sein, dass er uns auf etwas aufmerksam machen will. Es könnte sein, dass er mit uns kommunizieren will, dass er nicht nur so allgemein so irgendwie Segen auf uns runtertröpfelt und wir existieren da drin jetzt irgendwie so, sondern dass er konkrete Gedanken hat. Blöd, wenn wir dann total unsensibel sind und das nicht wahrnehmen, wenn er uns was sagen will. Also, du könntest dich fragen, wann hat Gott eigentlich zum letzten Mal mich konkret auf etwas aufmerksam gemacht? Und wenn das schon sehr lange her ist, dann ist das vielleicht der Punkt, an dem du ansetzen müsstest. Wahrscheinlich hat er ein bisschen mit dem Punkt von vorhin zu tun. Aber vielleicht ist nicht der Stillstand dein Problem, ja, dass du nicht in Bewegung bist. Vielleicht ist es auch noch nicht mal, dass du zu wenig Energie hast, sondern einfach, dass du nicht weißt, wohin damit. Es fühlt sich ziellos an dein Leben. Du fragst dich, mir fehlt irgendwie der Sinn. Und Worte von Gott wären für mich, wie wenn sich der Nebel lichten würde. Deswegen bräuchte ich sie. So. Also ich nehme an, dann ist auch die Schaukel für dich wichtig, weil die Schaukel weiß, um Gott zu hören, muss es still um uns herum werden. In einem der Lieder klang das vorhin an. Dass wir Gott nicht hören, wenn es so ein Krach ist. Oder unser Leben so voll ist, so hektisch ist. Wir brauchen Stille. Du könntest auch mit einem ganz anderen Lebensmuster dich beschäftigen, mit dem Mosaik, das davon redet, wo ist dein Platz, das dir helfen will, deinen Ort, deine Berufung, deine Bestimmung zu finden. Was soll ich tun, Gott? So. Okay. Weißt du bisher noch, welches du festhalten willst von den dreien? Jetzt kommt eines, das macht es einem ein bisschen leichter. Ihr werdet das merken, wenn ich es vorstelle. Wachstum. Gestern Abend auf einer Feier sagte jemand den Satz, den Kinder wahrscheinlich 1000-mal in ihrem Leben hören. Mensch, bist du groß geworden. So. Und das Kind wundert sich zum 1000-mal in seinem Leben, weil es denkt, ich sehe eigentlich noch so aus wie gestern. Ich habe das nicht mitbekommen, dass ich gewachsen bin. So. Die jeden Tag mit uns zusammen sind, bekommen es auch nicht mit. Dieses Merkmal Wachstum ist deshalb ein bisschen fies. Ein gesunder Organismus wächst, ist schon klar. Nur können wir leider kein Wachstum produzieren. Wir können uns entscheiden zu atmen oder nicht, aber wir können uns nicht entscheiden zu wachsen oder nicht. Wir haben da nicht so richtig direkten Einfluss drauf. Und wir können auch mal nicht eben feststellen, wachse ich denn gerade? So, in einem gewissen Lebensalter ist ja nicht mehr das Wachsen interessant, ne? Sondern irgendwann denkt man mehr an das Abnehmen oder was immer man, wo man sich entwickeln will, in welche Richtung, ne? Aber auch das kannst du nur über einen längeren Zeitraum beobachten. So, letztlich bedeutet geistliches Wachstum ja das, wir wollen Christus ähnlicher werden. Das Wesen Gottes, das sich nirgendwo so spiegelt wie in Christus, soll sich in unserem Leben widerspiegeln. Wir wollen ihm ähnlicher werden und das ist ein riesengroßes Ziel. Und du denkst vielleicht, ja, das ist ja nie der Fall. Es könnte sein, dass es andere gibt, die dich sehen und dir sagen, doch, du bist groß geworden. Merkst du selber nicht, aber du hast dich verändert. Zum Positiven. Also, was machen wir mit diesem Wachstumsding da? Dem vierten Punkt. Es bleibt das große Ziel. Es bleibt aber auch das, was wir nicht machen können. Und wenn du hier deinen Knackpunkt siehst, ja, dann sage ich dir mal, welche Lebensmuster du dich zuwenden solltest. Jetzt musst du klicken da oben. Ja. So ungefähr, ja. Also alles spielt da eine Rolle, so. Und deswegen habe ich fast das Gefühl, diesen vierten Punkt, den solltest du nicht vergessen, weil Wachstum beschreibt eigentlich alles. Aber wie willst du bei dem ansetzen, mal ganz ehrlich? Dir vornehmen, jetzt wachse ich. So, also das heißt fast, den glaube ich, musst du den nicht behalten. Fünftens, der ist wieder konkreter, Reproduktion. Fortpflanzung könnte man es auch nennen. Leben reproduziert sich, das ist unser Glück, sonst wären wir nicht da, wenn es nicht so wäre. Und geistliches Leben tut es auch. Es kann sein, dass ein Christenmensch betet wie ein Weltmeister, dass er die Bibel auswendig kennt, dass er Gott seinen besten Freund nennt, dass er Stille und Meditation und Kontemplation und was weiß ich alles in seinem Leben hat, einen geistlichen Rhythmus lebt und geistlich tot ist, weil er nichts weitergibt von dem, was er bekommt. Ich würde sogar sagen, er wird wahrscheinlich auf Dauer dann nichts mehr bekommen. Es ist so ähnlich wie mit der Liebe. Du kannst sie nicht haben, ohne sie weiterzugeben. Du kannst nicht sagen, ich habe Liebe, ich liebe nur nicht. So. Das Weitergeben gehört sozusagen zur DNA des Glaubens oder zur DNA dieser Lebenskraft des Geistes Gottes. Vielleicht ist hier dein Knackpunkt, dass du merkst, mein Glaube hat so wenig Einfluss, so wenig Auswirkung auf andere. Ich leide darunter. Vielleicht, um es noch ein bisschen zu konkretisieren, so, oder so ein bisschen zu spezialisieren auf manche von euch. Vielleicht ist zum Beispiel für dich konkret dran, tatsächlich in die nächste Generation. Bei Fortpflanzung geht es ja um Kinder, ne? In die nächste Generation zu investieren. Vielleicht bist du in einer Lebensphase angekommen, in der dich nichts lebendiger machen würde, als in die nächste Generation zu investieren. Dann wäre das der Staffelstab. So, dieses Lebensmuster, was für dich interessant wäre. Die Predigt solltest du nochmal anhören nächste Woche. Und an dem Thema dranbleiben, wie kann ich andere fördern? So, die Welt braucht Leute, die sagen, jetzt ging es lang genug um mich. Jetzt geht es mir mal um andere. Also, das wäre so ganz konkret etwas, du vielleicht denkst, das ist meins. So. Oder du könntest dir die Tür anschauen, das, was wir letzte Woche hatten, ne? Das Weitergeben von gelebter Liebe oder die Message vom Reich Gottes, die durch mich in mein Umfeld reinkommt. Oder du könntest dir die Triangel angucken, die von den Beziehungen redet. Okay, da ist die Beziehung zu Gott. Vielleicht ist die nicht der Knackpunkt bei dir, aber da ist die Beziehung zu anderen, in die du investieren müsstest. Nach außen, nach innen. Die Leute, mit denen du eine enge Gemeinschaft hast und die du noch gar nicht kennst, aber die dich bräuchten oder das bräuchten, was du geben kannst. Also wenn dein Glaube sich nicht reproduziert, dann könnten diese drei Lebensmuster oder eins von diesen dir helfen. Sechstens, Ernährung. Bewusste Ernährung, ganz großes Thema in unseren Zeiten, finde ich. Das liegt entweder daran, dass wirklich immer mehr Leute darüber nachdenken, sich bewusst zu ernähren. Wo kaufe ich mein Fleisch? War gestern Abend auch Thema auf dieser Party da. Wo kommt das Gemüse her? Kommt es aus Deutschland? Was kann man aus Bucheckern kochen und so. Es könnte daran, dass wirklich mehr Leute darüber nachdenken. Oder ich komme in ein Alter, wo die Leute, die meine Freunde sind, anfangen, über sowas nachzudenken. Tatsächlich habe ich auch schon meine Ernährung umgestellt in dem letzten Jahr. Es hätte mal einem von euch auffallen können, dass man das auch sieht. Es wäre klug, wenn wir über unsere Ernährung nachdenken, auch in Bezug auf unser geistliches Leben. So, wo ernährst du dich? Da gesagt, man kann auch geistlich verhungern. So, wenn das für dich der City Church Gottesdienst ist, wo du dich ernährst, wunderbar. Wir bemühen uns irgendwie, möglichst wenig Fast Food hier zu verbreiten und auch kein genmanipuliertes Zeug. Aber ernährst du dich eigentlich auch selbst? Oder ist es nur das vorgekaute Zeug? Ernährst du dich selbst? N.T. Wright, viele von euch wissen mittlerweile, dass ich den mag, anglikanischer Bischof und weltbekannter Theologe, sagt in einem Interview, was die Message an die nächste Generation ist, was seine Message ist für die nächste Generation. Und er sagt, es sind eigentlich nur drei Dinge, die ich euch empfehle, ihr lieben jungen Leute. Das sagt er so nicht, ja? Ich will, dass ihr betet. Geht auf die Knie und betet für diese Welt. Mehr als 5 Minuten am Tag. Tut das intensiv. Dann sagt er, und liebt die Menschen. Liebt die Menschen. Und das Dritte, das ist jetzt, worauf ich hinaus will. Und ich möchte, sagt er, dass ihr die Bibel auswendig kennt. Also hoch und runter, vor und zurück, dass ihr wisst, was da drin steht. Beschäftigt euch damit. So, dieses alte Buch ist die eigentliche Nahrungsquelle. Es könnte der Punkt sein bei dir, dass du sagst, ich müsste mich eigentlich mal mit dem Original beschäftigen. Und nicht nur immer so hier was mitkriegen. Ich müsste eigentlich selber studieren, was man mir so erzählt. Und das ist ein bisschen Arbeit. Hier geht es also um das Brot, ne? Dieses Lebensmuster. Ernährung, so. Die Bibel ist ein wirklich spannendes Buch, wenn man ein bisschen lernt, wie man sich ihm nähert. Und wie man sich aus ihm ernährt. Siebtens, Ausscheidung. Jetzt geht es ein bisschen unter die Gürtellinie. Ich habe mich entschieden, es so darzustellen. Man hätte es ja noch schlimmer machen können, ne? Darüber reden wir nicht gern, Ausscheidung. Tatsächlich aber ist das ein sehr wichtiger Faktor für einen gesunden Organismus. Giftstoffe sind das, was uns krank machen. Und natürlich sammeln wir Giftstoffe an. Wir leben in dieser Welt. Wir sind nicht immun. Und weil ein Mensch Gott kennt, wird er kein Engel, der nicht Gift in seinem Leben ansammelt und manchmal auch verspritzt. So, Worte können Gift sein, ne? Gedanken können uns vergiften. Irgendwelche ärgerlichen Gedanken, die sich in uns bis zur Bitterkeit verfestigen, einer Person gegenüber oder einer Situation gegenüber oder was immer. So. Und natürlich können es Taten sein, ne? Die wir so vollbracht haben und die Leute verletzt haben oder was auch immer. Und sehr, sehr oft verhindert tatsächlich, wird Wachstum und Bewegung und all das, was wir hier beschreiben, tatsächlich einfach dadurch verhindert, dass es da etwas gibt, was wir in Ordnung bringen müssten, aber was wir nicht in Ordnung bringen. Wir blockieren die Lebenskraft, weil wir etwas lieber in uns reinfressen, so, was uns letztlich aber von innen her vergiftet, was uns nicht gut tut. Oder wir verstecken eine dunkle Seite an uns, weil wir das Gefühl haben, sie zu verstecken wäre gesünder. Wir sehen nach außen dann auch gesünder aus. Aber weil wir es in uns vergraben, vergiftet es uns von innen raus. Du kennst das. Das nimmt dir die Energie, es nimmt dir die Leichtigkeit, es nimmt dir das Glück, es nimmt dir Lust, irgendwie überhaupt vorwärts zu gehen. So, für Jesus war dieses Stichwort Vergebung die Quelle für Leben überhaupt. Sie setzt Lebenskraft frei. Und die, das Gift der Schuld war für ihn der Lebenszerstörer überhaupt. So. Also vielleicht ist das dein Ding. Vielleicht weißt du, ich kann mir hier stundenlang Sachen anhören über Lebensmuster. Ja, eigentlich weiß ich, was ich tun sollte. Ich sollte diese Sache da mal in Ordnung bringen oder so. Ans Licht holen oder loswerden. So. Ein Freund von mir, leider sehe ich ihn nicht mehr oft, aber einer der witzigsten Menschen, die ich kenne, der saß in irgendeinem christlichen Vortrag, ich habe vergessen, worum es da so richtig ging. Auf jeden Fall hat dieser Referent, war wohl irgendwie eine kleine Gruppe, wo man auch so interaktiv miteinander irgendwie ist, hat irgendwie in diese Runde gefragt, hat einer von euch ein Beispiel für Erlösung? Also, wahrscheinlich ging es dann da auch um irgendwie Schuld und wie man das los wird oder so und Gnade und bla. Und er fragte, ein Beispiel, ein Bild für Erlösung. Erlösung. Und mein Freund meldet sich und sagt, ja, ich habe 2 Hunde. Große Golden Retriever, mit denen bin ich jeden Tag unterwegs, irgendwie manchmal ganz schön lang. So, wenn dann meine Hunde so hierhin und dorthin machen und ich hatte vorher gerade Kaffee getrunken, dann muss ich irgendwann selber. Also wenn man ihn kennt, dann muss man schon lachen, wenn man sich vorstellt, wie er das erzählt in dieser Runde da, ne? Und dann versuche ich das einzuhalten, das hat dann so ein bisschen ausgebreitet, diesen Punkt, ne? Bis ich zu Hause bin und so. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Und dann mache ich es wie meine Hunde, ich suche mir einen Baum. Und wissen Sie, das ist Erlösung. So. Tatsächlich, Giftstoffe loswerden ist erlösend. Wenn Sie endlich nicht mehr zu meinem Leben gehören. So. Und für diesen letzten Punkt brauchst du dir überhaupt kein Lebensmuster anschauen. In dieser Beziehung ist es sozusagen der einfachste. Kannst du dir sparen. Was du machen solltest, und das ist natürlich nicht so leicht, einen Menschen aufsuchen, dem du vertraust und ihm erzählen, schau, wenn ich ehrlich bin, dann ist das irgendwie eine Sache, die ans Licht muss, die mich quält. Oder einen Menschen aufsuchen, dem du sagen musst, ich muss mich bei dir entschuldigen. Dich um Vergebung bitten. Es zu tun ist sehr befreiend. Erlösung. Okay, das war's schon für heute. Jetzt ist meine Frage, hast du 1 der 7 festgehalten? Wie gesagt, nur 1 bitte. Ich nehme an, unterwegs ist es dir verloren gegangen, dieses eine. Und deswegen bekommt ihr jetzt noch mal eine Minute Zeit. Schaut euch die 7 noch mal an. Wir spielen ein bisschen Musik ein. Ihr seht, was dahinter für ein Lebensmuster ist, was ich dir empfehle. Zieh dir die Predigt zu diesem Lebensmuster auf den iPod und hörst dir beim Spazierengehen an und bleib an diesem einen Punkt, der dein Punkt ist, dran. Okay, ich bete nochmal für euch, für uns und bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das Leben selbst bist, der Erfinder des Lebens. Und wir sehnen uns nach Lebendigkeit. Manche von uns sehnen sich sehr danach, zum ersten Mal von dir Worte in ihr Leben zu hören. Für manche von uns bist du weit weg, obwohl du mal nah warst. Manche von uns sind einfach müde. Manche suchen nach einer Aufgabe, wo sie sich einbringen könnten. Herr, ich bete, dass du uns mit deiner Lebenskraft erfüllst und uns zeigst, jedem Einzelnen zeigst, was ist der Punkt, wo das blockiert ist. Ich bitte dich in diesem Sinne irgendwie um einen Schritt, der uns in die Freiheit führt und der etwas von deinem Leben in uns zur Entfaltung bringt. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir, dass das, was wir erleben können, nicht irgendwas ist, was einfach wir selbst produzieren müssen aus uns heraus, sondern etwas, was du in uns tust. Und in diesem Sinne bitte ich für jeden hier um deinen Segen. Öffne uns die Augen für das, was für uns jetzt dran ist. Und mach uns dadurch zu einem Segen für andere Menschen. Segne uns durch deine Kraft. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.